Ob nun alles Manipulation ist, was wir in den Medien lesen, hören und sehen, will ich mal dahingestellt sein lassen. Es ist auch eine Frage der Wahrnehmung und wir würden uns selbst dabei erwischen, wenn wir über diese Veranstaltung alle den Auftrag bekämen, einen Bericht zu schreiben, würden wir uns wundern, wie viele unterschiedliche Berichte rauskämen und die eine oder der andere unter uns würde fragen, bin ich denn bei dieser Veranstaltung dabei gewesen? Es ist also eine Frage der Wahrnehmung und der Philosoph Schopenhauer hat schon einmal gesagt, die Macht der Zeitung besteht wo drin? Im Weglassen. Und das ist es. Aber wir sprechen jetzt nicht über die Macht der Zeitung, sondern wir sprechen ganz allgemein über die Macht der Manipulation. Und ich versuche, an dieses Thema heranzukommen aus ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten, nämlich den Gesichtspunkten meines beruflichen Werdeganges. Wie schon gesagt, ich komme eigentlich, und das ist der einzig ordentliche Beruf, den ich gelernt habe, das ist der Beruf des Industriekaufmanns bei Volkswagen. Danach habe ich Theologie studiert und war 2 Jahre lang Pastor in Berlin. Und dann hat man mich nach Wetzlar geholt, um eine Organisation, die es damals nur auf dem Papier gab, aufzubauen. Die damalige Konferenz evangelikaler Publizisten, die heute Christlicher Medienverbund KEP heißt. Und zur Vorbereitung dieser Aufgabe habe ich eine journalistische Ausbildung in der Tagesschau- und Tagesthemenredaktion in Hamburg absolviert. Habe dort kurzzeitig dann auch noch gearbeitet. Das heißt also, ich habe das Privileg oder auch den Vorteil als Journalist, als Theologe und vor allen Dingen als Kaufmann, mich an dieses Thema der Macht der Manipulation heranzuwagen. Manipulation, was ist das? Manipulation, das verstehe ich als eine Bindung, als eine Knechtung. Man sitzt geradezu gefangen in einer Kette. Man kann sich nicht befreien. Vielleicht ist man sogar fasziniert von dem, was man da liest, hört und sieht. Man wird gesteuert und hat so gut wie keinen Bewegungsspielraum mehr. Professor Karl Steinbuch, ein Mathematiker aus Karlsruhe und langjähriger Weggefährte des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt, hat einmal gesagt, der eigene Wille ist gelähmt, unser Denken ist enteignet. Die Macht der Manipulation hat den heutigen Menschen voll im Griff. Unmerklich, geradezu mit faszinierendem Charme, wird der Mensch eingewickelt. Solange, bis er sich nicht mehr frei bewegen kann. Es ist nicht nur ein Spiel, man sitzt gefangen, möglicherweise bis zum Tode. Manipulation, das ist eine Steuerung. Das ist diese gängelnde, das ist diese bindende, außengesteuerte Beeinflussung und Lenkung des Menschen. So steht es übersetzt im Herder-Lexikon. Gebrauchte man das Wort vor Jahrzehnten noch im positiven Zusammenhang, so hat Manipulation heute einen negativen Touch. Handgriff, Kunstgriff. Das ist also Manipulation, das ist der Kunstgriff möglicherweise der Politpropaganda oder der Wirtschaftswerbung oder der Informationsindustrie. Das ist die Frage. Manipulation, das ist die Kunst, jemanden zu einem ganz bestimmten Zweck zu gebrauchen, möglicherweise aber auch zu missbrauchen. Und zwar, diesen Zweck kennt derjenige noch nicht, der manipuliert wird. So schreibt es der große Brockhaus. Also eine Steuerung fremden das wird heute ein spannendes Ding hier. Also wenn ich nachher da hinten bin, dürfen Sie sich nicht wundern.
Also, das ist zwar kein VW, aber er hat Bremsen.
Ja. Ich hab's mal versucht, Fritz. Vielleicht klappt's. Wir müssten nur herausbekommen, wo werden die Bremsen hergestellt. Ich gehe mal davon aus, deutsch-österreichische Wertarbeit. Um nicht noch Prügel zu beziehen. Manipulation ist also der Kunstgriff, jemanden zu einem Zweck zu gebrauchen, den er nicht kennt. Steuerung fremden Verhaltens, derer sich die betroffene Person kaum oder überhaupt nicht bewusst ist. Passiv könnte man sagen, mit dem Menschen wird etwas gemacht bei der Manipulation. Aktiv würde ich sagen, Menschen machen etwas mit Menschen. Manipulation funktioniert solange der Manipulierte es nicht merkt. Wenn der Manipulierte merkt, dass er manipuliert wird, ist die Manipulation zu Ende. So einfach ist das. Unsere Zeit ist die ganz große Epoche der Manipulation, nicht nur auf wirtschaftlich, nicht nur auf geistig-ethischem Gebiet wird die Machbarkeit fast allen propagiert. Ganze Ideologien verschreiben sich der Umerziehung von Menschen und Gesellschaften. Sicher ist die Manipulation inhaltlich als eine geistig-ideologische Kraft auszuweisen, aber die Form der Manipulation ist immer personal. Die Form der Manipulation, das müssen wir festhalten, die Form der Manipulation ist immer personal, zielt auf den Einzelnen, meint aber relativ schnell die ganze Masse. Also wenn die Manipulation gelingen soll, müssen wir alle damit erreicht werden. Und wer denkt in diesem Zusammenhang, wir haben das gestern ganz kurz angesprochen, nicht gleich an die Gleichschaltung einer ganzen Nation via Volksempfänger? Nicht nur mit dem Einsatz moderner Nachrichtentechnik war es Hitler möglich, in den 30er Jahren ein rasantes Tempo vorzulegen, um ein ganzes Volk zu erreichen und in seinen Bann zu ziehen. Professor Bergsdorf, der ehemalige Präsident der Universität Erfurt und langjähriger Weggefährte und einer der Spin-Doktoren von Helmut Kohl, hat einmal gesagt, wer denkt, wenn er über die Manipulation nachdenkt, nicht an den Aufstieg Hitlers und die nationalsozialistische Umwälzung der deutschen Gesellschaft, da wurden nicht zuletzt einer dämonischen Wirkung der Massenmedien zugeschrieben. Einer dämonischen Wirkung der Massenmedien zugeschrieben, so sagt es Professor Wolfgang Bergsdorf. Und der Soziologe Helmut Schelsky nennt das deutsche Volk des Dritten Reiches eine mediengesteuerte Meinungseinheit. Eine mediengesteuerte Meinungseinheit. Soweit dazu. Also, da ist eine Macht, die bestimmte Menschen mit bestimmten Mitteln zu bestimmten Verhaltens- und Denkweisen bringen will. Diese Macht ist zuerst einmal anonym. Sie versucht uns zu erreichen, obwohl es das Bestreben der Manipulation ist, unerkannt zu bleiben. Und deshalb bedarf es einer wachsenden und eines kritischen Geistes, diese Manipulation zu entlarven. Sicher ist Manipulation inhaltlich als geistig-ideologische Kraft zu verstehen. Und ich sagte es eben schon, es soll die Masse erreicht werden. Das heißt also, wir sollen gleichgeschaltet werden. Das geschieht heute nicht mehr in dem Maße, wie es vielleicht noch vor 20 Jahren geschehen ist, weil wir aufgrund der zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten und der Informationsquellen uns informieren können. Aber wer hat sich nicht schon dabei erwischt, der gesagt hat, es muss doch so gewesen sein. Schließlich habe ich es im Fernsehen gesehen, im Radio gehört und in der Zeitung gelesen. Und was ist mit dem Satz, Lügen wie? Das haben Sie gesagt. Und es sage mir keiner, ich hätte gesagt, die Zeitung würde lügen. Aber, und das habe ich eben vorhin, bevor ich angefangen habe, in meinem Vortrag gesagt, als Replik auf das, was zu Anfang gesagt wurde, die unterschiedliche Wahrnehmung spielt hier eine ganz große Rolle. Es ist die Wahrnehmung dessen, der über eine Veranstaltung schreibt. Man gibt ja seine Überzeugung, seine Ideologie, seinen Glauben und alles, was dazugehört, als Journalist nicht draußen an der Garderobe ab und sagt, ich setze mich jetzt da rein als neutrales Wesen und schreibe mal auf, was Sie da erzählt haben, sondern das eigene Denken, Fühlen und Überzeugungen spielen natürlich in der Berichterstattung eine Rolle und dann fließt das, ob bewusst oder unbewusst, in die Berichterstattung ein. Das, was wir heute Informationspolitik als aus sozial- oder faschistischen Diktaturen geblieben ist, hatte im Dritten Reich einen großen Lehrmeister. Es war das Reichspropagandaministerium Adolf Hitlers. Gegenüber einer solchen derart fabrizierenden öffentlichen oder vielleicht besser gesagt veröffentlichten Meinung ist der einzelne Mensch machtlos. Karl Bracher sagt, es ist schwer, ja unmöglich, ideologische Regime von innen her zu überwinden, solange und sofern sie im Alleinbesitz der Kommunikationsmittel sind. Und wir werden nachher in dem Vortrag noch darüber hören, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Frage, die Medien, die vierte oder die erste Gewalt, welche Macht die Medien haben. Also, der Mensch als Einzelner wird angezielt von der Manipulation, aber gemeint ist die Masse. Jeder soll erreicht werden. Der Mensch, die Masse, die also zum Spielball, zum Ziel der Manipulation wird. Und so bestimmt man die Manipulation als eine moderne Herrschaftstechnik zur Steuerung großer Menschenmassen oder großer Massen überhaupt. Wo das Individuum im Kollektiv aufgeht, geht die Persönlichkeit des Menschen unter. Und damit auch das selbstständige Handeln und das selbstständige Denken des Menschen. Und gerade hier liegt die große Gefahr der Vermassung des Menschen. Und zwar die Vermassung des Menschen auf allen Gebieten. Die Zusammenballung in Wohnsilos und in Massenuniversitäten und Massenschulen ist dann genauso schlimm wie die Vermassung in Arbeit und in Freizeit. Die Massengesellschaft, das ist das Ziel der Manipulation. Und diese Massengesellschaft endet da, wo man plötzlich wahrnimmt, dass man manipuliert ist. Denn die Manipulation rechnet mit der Gleichung, Masse ist Macht. Und wenn wir über Manipulation nachdenken, dann denken wir in der Regel zuerst einmal an die Medien. Und das ist in der Tat so. Manipulation ist relativ subversiv. Und die beginnt mit ganz kleinen, mit ganz einfachen Dingen. Gestern wurden in Deutschland wieder die Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben. Die Auguren haben vorher gesagt, die Arbeitslosenquote wird etwa gegen 60.000 zurückgehen. Eine Stunde später sind dann die Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben worden. Und jetzt kommt es darauf an. Wie moderiere ich als Nachrichtenmann? Und damals, als ich bei den Tagesthemen noch arbeitete, hatten wir 11 Millionen Zuschauer. Dann kamen ja dritte Programme, vierte Programme dazu. Und jetzt haben die Tagesthemen jetzt vielleicht noch 1,5 bis 2 Millionen Zuschauer. Und trotzdem, wenn man das anmoderiert, kann man moderieren. Die Arbeitslosenquote ist, als Moderator darf man das, man kann ja da Tendenzen eingeben. Die Arbeitslosenquote ist nicht wie erwartet um 60.000 zurückgegangen, sondern nur, und dieses Wort ist entscheidend, um 47.000. Wird jeder sagen, oh, die wirtschaftliche Entwicklung geht zurück. 47.000, das ist nicht 60.000 erwarten. Oder man sagt nur einfach, die Arbeitslosenquote ist nur um 47.000 zurückgegangen. Man kann aber auch sagen, die Arbeitslosenquote ist schon wieder um 47.000 zurückgegangen. Allein diese Wortwahl macht die Macht des Wortes, die Macht der Manipulation und der Tendenz aus. Und wenn ich ein 11 Millionen Publikum habe, dann werde ich damit Meinung bestimmen können. Deswegen, das einzige Medium in Deutschland, das noch 11 Millionen Leser, 11 bis 12 Millionen Leser hat, ist die Bild-Zeitung. Deswegen sagt die Bild-Zeitung von sich selbst, heute lesen, was morgen Meinung ist. Heute lesen, was morgen Meinung ist. Medien bestimmen die Meinung. Und als ich noch damals bei den Tagesthemen tätig war, da war es beispielsweise verboten, 4 Wochen vor einer Wahl noch demoskopische Umfragen zu veröffentlichen. Heute werden die demoskopischen Umfragen bis morgens früh um 8 Uhr beim Wahltag veröffentlicht. Und es kann sogar sein, dass während des Wahltages Tendenzmeldungen rausgegeben werden, obwohl das verboten ist. Als die Politiker und auch viele Journalisten, die gute Beziehungen haben, kriegen ja schon nachmittags um 16 Uhr die Tendenz oder die Trendmeldung, die abends um 18 Uhr veröffentlicht wird, damit die Politiker 2 Stunden Zeit haben, sich auf diese Meldung, die um 18 Uhr dann veröffentlicht wird, vorzubereiten und durch eine Abstimmung unterhalb der Politiker zu sagen, was sagen wir denn dann abends? Wie verkaufen wir unseren Leuten diese Meldung? Und wer das veröffentlicht, der kriegt erstmal 50.000 Euro Strafe. Das ist so ein Ehrenkodex, aber an den hält sich keiner. In diesem Jahr sind schon um 15.13 Uhr die ersten Trendmeldungen gelaufen und man hat leider nicht erwischen können, wer es gewesen ist. Auf der einen Seite ist Pressefreiheit ein ganz großer Fortschritt. Und wir können dankbar sein, in einem Staat leben zu dürfen, in dem die Pressefreiheit im Grundgesetz unserer Länder verankert ist. Welch ein hohes Gut. Auf der anderen Seite ist aber die Pressefreiheit gerade in dem Punkt dann auch eine gewisse Gefahr. Denn Medienleute nehmen sich manchmal Dinge heraus, wo sie nachher nicht mehr bereit sind, die Verantwortung für das zu übernehmen, was sie gemeldet haben. Und falsche Veröffentlichungen können zu schlimmen Schicksalen führen. Presseveröffentlichungen haben Menschen schon in den Tod getrieben. Und nachher musste man sagen, haben wir Fehler gemacht. Der ehemalige Chefredakteur des Spiegel hat vor einigen Jahren in einer Sendung des Fernsehens zum Jubiläum des Spiegels gesagt, wen haben wir am Koppelschloss unseres Redaktionsgürtels nicht alles hingerichtet? Und im Rückblick müssen wir sagen, viele von denen, die wir medial hingerichtet haben, waren auch unberechtigt hingerichtet worden. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth, der zurücktreten musste, weil es Veröffentlichungen gab, dass er mit dem Flugzeug von einigen Unternehmern oder von einem Unternehmer in den Urlaub geflogen ist und auch umsonst in seinem Apartment gelebt hat, hat man vorgehalten, der hat sich dadurch abhängig gemacht von diesem Unternehmer und musste dann Entscheidungen treffen, die für das Unternehmen waren. Der frühere Intendant des Süddeutschen Rundfunks, Professor Bausch, hat in einer Abschiedsrede auf Lothar Späth, er war ein Kritiker von Lothar Späth, gesagt, die Journalisten, die sich brüsten, wörtliches Zitat, ihn mit diesen Veröffentlichungen hingerichtet zu haben, haben kostenlos im gleichen Flugzeug gesessen und kostenlos in den ähnlichen Apartments gelebt und haben an nichts bezahlen müssen. Aber für Lothar Späth war das verwerflich und für die Journalisten nicht. Das ist die Unterschiedlichkeit. Die Manipulationsmacht der Medien. Ich will jetzt nicht jedem Medienmacher unterstellen, dass er manipulieren will. Aber allein schon, dass wir uns Medien in unser Haus holen, birgt die Gefahr, dass wir manipuliert werden. Das beginnt schon beim Zeitkontingent. Hand aufs Herz, Fragen zur Person. Wer nutzt, seitdem das Internet hat, mehr Medien an Kontingent, an Zeit oder weniger? Ich behaupte, jeder, der Internetzugang hat, hat ein höheres Zeitkontingent für Mediennutzung als vorher. Und daran liegt schon die erste Gefahr der Manipulation, nämlich unsere Zeit wird manipuliert. wir würden eigentlich mit unserer Frau gerne einen Spaziergang machen. Aber wir kommen nach Hause und müssen erstmal die E-Mails abchecken, die gekommen sind. In einer Viertelstunde bin ich wieder da. Aus dieser Viertelstunde werden 2 Stunden, vielleicht sogar mehr. Ich spreche als Betroffener. Nein, ich spreche nicht als Betroffener, sondern als Handelnder. Meine Frau ist die Betroffene. Ich habe aber jetzt Ruhe. Ich habe nämlich meiner Frau vor einem Jahr ein Handy geschenkt, mit dem sie auch ihre E-Mails abrufen kann. Und seitdem habe ich in dem Punkt Ruhe. Und das ist eine tolle Ruhe. Ich bin vorgestern Abend nach Hause gekommen, so gegen 8:30 oder 8:30 war es, aus Berlin. Und ich wollte mit meiner Frau ein bisschen erzählen. Und er sagt, ich habe jetzt keine Zeit. Wir haben morgen Abend bei uns in der Gemeinde unsere sogenannte Kaffeezeit, unser Forum. Das ist eine evangelistische Veranstaltung. Und meine Frau ist für diese Veranstaltung verantwortlich im Hinblick auf die gesamte Gestaltung, Dekoration und. Und ich muss jetzt einiges noch klären, weil sich sehr viel mehr Leute angemeldet haben, als wir gedeckt haben und geplant haben, 25 mehr. Wir müssen also zusätzliche Stühle stellen und so weiter. Und ich habe jetzt keine Zeit. Gut, ich habe meinen Koffer ausgepackt, wieder eingepackt. Und als ich dann um 11:30 ins Bett ging, um wegen der kurzen Nacht schlafen zu wollen, hatten wir vielleicht 3 Sätze gesprochen. Und dann war ich in den Federn, habe geschlafen. Und irgendwann später, als meine Frau mit der Kommunikation zu Ende war, ist sie auch ins Bett gegangen. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe erst nach 1,5 Stunden, nachdem ich wieder wach war, gesehen, dass meine Frau nun endlich im Bett war. Das ist der Tribut, den man zahlt an die zusätzlichen Kommunikationsmittel. Und wir setzen uns mit jeder Zeitschrift, mit jeder Zeitung, mit jedem zusätzlichen Angebot, das wir uns ins Haus holen, dieser Manipulationsmacht aus. Früher habe ich gesagt, wir sind eine antennengesteuerte Freizeitdiktatur. Das braucht man jetzt nicht mehr sagen. Heute sagt man eine satellitengesteuerte oder was weiß ich gesteuerte Freizeitdiktatur. Wir haben kaum noch Zeit für, und hier sind genügend Pastoren unter uns, es gibt sogar Leute, die entschuldigen ihr Nichtkommen in den Gottesdienst oder ihre Nichtteilnahme an einer gemeindlichen Veranstaltung mit einem Programm im Fernsehen. Dolles Fußballspiel, kann ich nicht kommen. Deutschland spielt gegen Österreich. Das ist ja ein nationales Ereignis. Na, es hat ja mal Zeiten gegeben, da war Österreich so gut, dass wir Deutschen schlecht ausgesehen haben. Aber das ist Gott sei Dank Vergangenheit. Die antennengesteuerte Freizeitdiktatur oder satellitengesteuerte oder internetgesteuerte Freizeitdiktatur, die macht uns zu schaffen. Da findet Kommunikation kaum noch statt. Ich habe Ihnen das Beispiel aus der eigenen Familie gesagt. Und früher, als meine Kinder noch klein waren, da war es bei mir so, ich versuchte alles, die Kinder bis 6:45 im Bett zu haben, damit ich um 19 Uhr die Nachrichten gucken konnte. Und als mein Ältester etwas älter war und durchblickte, warum der Vater so eilte bis 19 Uhr, da sagte er kurz vor 19 Uhr, Papa, du kannst schon gehen, kannst schon Nachrichten gucken. Es war ein Schlag ins Gesicht. Da haben wir gesagt, na ja gut, um 20 Uhr gibt es ja auch nochmal Nachrichten. Die Zeit wurde besser und besser und dann hat man die NTV, wo ständig Nachrichten liefen und dann konnte man sich damit trösten, ich verpasse nichts. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und dieses Mal vor unserem inneren Auge reflektieren, wie stark wir alle, und da kann sich fast keiner mehr ausnehmen, abhängig geworden sind oder uns abhängig gemacht haben von den Medien, dann sehen wir, wie stark die Medien geworden sind. Und wir werden nachher in dieser Einheit über die Macht der Medien darüber noch sprechen. Es ist das Privileg eines Journalisten, in unsere geheimsten Räumlichkeiten des Hauses hineinzukommen und Einfluss auszuüben. Ich kann mich noch sehr gut erinnern bei den Tagesthemen damals, da hatten wir vielleicht 7 oder 8 Kommentatoren, die jeden Abend irgendwas moderierten. Da hatte die Bundesregierung, egal welche dran war, ein neues Gesetz erlassen und hat das ins parlamentarische Verfahren eingespeist. Und kaum war das Gesetz im Bundeskabinett besprochen oder sogar im Bundestag schon verabschiedet, wurde das abends im Fernsehen kommentiert. Das hatte noch gar nicht der Bundespräsident unterschrieben, sodass es Rechtskraft hatte. Es wurde vor allen Dingen noch überhaupt nicht angewendet. Aber interessanterweise wussten die Journalisten sofort, welche Auswirkungen dieses Gesetz hat. Und das Interessante dabei, weil es nur 7 Kommentatoren gab damals, wussten verschiedene Kommentatoren, die haben heute über die Familienpolitik, morgen über die Verteidigungspolitik, übermorgen über die Außenpolitik und dann die gesamtwirtschaftliche Lage. Journalisten wussten immer alles und haben dieses auch für sich in Anspruch genommen. Niemand, aber auch wirklich niemand hat gefragt, was ist eigentlich oder was gibt euch die Berechtigung, dieses so zu kommentieren? Und wir als willfährige Medienleute, als Leute, die das ja geradezu fast als Evangelium hinnehmen, glauben das. Der XY-Kommentator hat es im Fernsehen doch so gesagt. Und mir kann keiner erzählen, dass nicht von den 11 Millionen Zuschauern, die wir damals gehabt haben, ein Großteil sagt, der hat recht. Endlich hat es denen mal einer gegeben. Toll, dass der das so herausgearbeitet hat. Und das ist genau der Punkt, der auch die Manipulationsmöglichkeit eröffnet. Oder wir denken an die Boulevardzeitungen. Die Boulevardpresse, die natürlich verschiedene Themen, wir haben das auch gestern im Hinblick auf Sex and Crime ein wenig in der Diskussion besprochen, die natürlich hier versucht, Medienthemen oder Themen überhaupt in der Bevölkerung zu setzen. Ich rege mich seit einigen Wochen auf, dass in den Medien bei uns in Deutschland der Boris Becker gefahren wird, das ist unter aller Würde. Er hat ein Buch herausgegeben und dieses Buch läuft wohl nicht so. Und jetzt hat er einen Komplott geschlossen mit Bild und anderen Boulevardzeitungen und er macht sich zum Affen. Er macht sich gerade zum Affen der Menschen, um sein Buch zu verkaufen. Und die Boulevardzeitung ist sich nicht zu blöde, dieses zu kolportieren. Ich bin befreundet mit dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann. Ich habe ihn angerufen und habe gesagt, sag mal, was soll denn das? Warum macht ihr diesen Blödsinn? Ich sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wie unsere Auflage in die Höhe geht. Durch solch einen Schwachsinn. Schließlich hat unser früherer Bundespräsident ja mal gesagt, als Boris Becker noch im Tennis gut war, er ist das Idol und das Vorbild der Jugend. Er wird heute Lügen gestraft. Ich spreche, wenn es um die Manipulation der Medien geht oder die Manipulation über die manipulierte Mündigkeit. Gerade die Medienmacher, die sich ja in unserer Gesellschaft so als selbst oder als kritisch oder besonders modern einstufen, wollen eine neue Aufklärung einläuten. Da gibt es ja Themen, die uns als Christen in besonderer Weise interessieren. Da denke ich beispielsweise an das Thema Abtreibung. Als ich 1982 in der Tagesthemenredaktion lernte, durfte ich dieses Thema nicht ansprechen. Wenn ich nur das Thema Abtreibung versuchte, aufs Trapez zu bringen, wurde mir die gesamte geballte Macht der Kolleginnen und Kollegen offeriert, weil unter den Kolleginnen und Kollegen die eine oder die andere saß, die eine Abtreibung hinter sich hatte. Und dann war das natürlich ein Tabuthema. Da sprach man nicht drüber. Dass die ja darüber negativ sprachen, das waren ja Hinterbänkler oder Leute aus der Steinzeit. Manipulierte Mündigkeit. Wie weit lassen wir uns von den Medien manipulieren und wie weit sagen wir, die Medien haben es berichtet, also muss es ja stimmen. Man kann auch sagen, wir haben den publizistischen Konformitätsdruck. Ich hab's jetzt. Zungenbrecher. Aber das ist genau das, dieses schwierige Wort, das ist genau das, wovon ich sprechen möchte. Das bewirkt nämlich die Angst des Einzelnen, wenn ich nicht nur denke wie der Nachbar oder die Nachbarin, wenn ich nicht das gleiche Auto fahre wie der Nachbar oder die Nachbarin, dann bin ich nicht mehr in. Manipulation will suggerieren, du musst das so denken oder so denken, du musst dieses oder jenes Auto fahren, du musst also in sein. Och, ich danke dir.
Wir haben da hinten noch drei Kanister. Also.
Du willst meine Zunge lösen. Hoffentlich ist da kein Alkohol drin.
Ich will dich nur manipulieren.
Ich danke dir. Angst soll suggeriert werden. Wenn ich das nicht habe oder jenes nicht habe, wenn ich nicht so denke wie derjenige, bin ich möglicherweise außerhalb der Gesellschaft. Deshalb klingt fast prophetisch der Satz von Friedrich Nietzsche, der sagt, im 20. Jahrhundert werden diejenigen, die wahre Herrschaft ausüben, die den Sprachgebrauch bestimmen. Im 20. Jahrhundert werden diejenigen, die wahre Herrschaft ausüben, die den Sprachgebrauch manipulieren. Und deswegen bin ich dem Jonathan dankbar, dass er für Johannes 1,14 schon mal eine theologische Grundlage geschaffen hat. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber am Sonntag werde ich in meiner Predigt über den gleichen Predigtext predigen. Aber die Grundlage, die theologische Grundlage, vor allen Dingen auch die philosophische Grundlage, ist gelegt. Und jetzt muss ich hinkriegen, da aus dem, was ich noch sagen möchte, etwas zu sagen. Aber genau das ist, das Wort hat Macht. Aber nicht das Wort des Menschen. Worte sind in unserem Sprachgebrauch Schall und Rauch. Das Wort Gottes hat eine andere Macht. Friedrich Nietzsche, die den Sprachgebrauch bestimmen, haben die Macht. Manipulation ist vor allem die Manipulation durch die Sprache. Sie werden jetzt vielleicht sagen, mein lieber Sporn, der hat aber seinen eigenen Berufsstand sehr kritisch und vielleicht sogar angegriffen und schlecht gemacht. Das ist die eine Seite der Medaille. Und deshalb möchte ich auch, um fair zu bleiben, ein Plädoyer für die Presse ablegen. Ich habe eben ja schon mal gesagt, dass wir außerordentlich dankbar dafür sein sollen und sein können, dass wir in einem Land leben, in dem die Presse dieses hohe Gut der Pressefreiheit hat. Aber wer für sich Freiheiten in Anspruch nehmen möchte und will und das auch darf, sollte auch bereit sein, Verantwortung zu tragen. Und da bin ich manchmal mit meinem eigenen Berufsstand in Fehde. Ich bin Lehrbeauftragter an der Hochschule in Mittweida, das ist bei Chemnitz, das ist eine Medienhochschule, und lehre dort Medienethik. Und als ich damit vor etwa 20 Jahren angefangen habe, ich hatte zum überwiegenden Teil junge Studenten aus Ostdeutschland, die konnten mit Ethik und vor allen Dingen mit Religion nichts anfangen. Die nippelten dann während der Vorlesung ab. Die meldeten sich innerlich ab, spielten und schossen Papier mit Gummis. Handys gab es damals noch nicht so, dass man sich unterhernsten konnte. Und ich erzielte dann die Aufmerksamkeit dieser Studenten erst, als ich sagte, wir schreiben in 3 Wochen über das, was ich doziert habe, eine Klausur. Da hatte ich in Absprache mit den Professoren etwas getan. Das ging dann also richtig zur Sache. Aber da habe ich gemerkt, dass diese jungen Menschen überhaupt nicht wussten, wovon ich redete. Das war für die alles noch weit ab. Heute erlange ich manchmal etwas mehr Aufmerksamkeit. Der frühere Bundespräsident Karl Carstens hat einmal gesagt, die modernen Kommunikationsmittel eröffnen uns unabsehbare Möglichkeiten für Bildung und Unterhaltung. Das ist das Positive. Und deswegen sagte ich, ich möchte auch ein Plädoyer für die Medien halten. Und ich erinnere mich noch gut an verschiedene Berichte, wo Medien gerade bei Katastrophen dazu geführt haben, dass in der Bevölkerung eine Bereitschaft sich bereit gemacht hat, zu unterstützen, für mehr andere Menschen Geld zu sammeln, Hilfsbereitschaft freigesetzt wurde, gerade durch die Berichterstattung der Medien. Skandale sind aufgedeckt worden. Nachher hören wir mehr darüber. Fernsehen ist ebenso wenig schädlich, wie der Wein schädlich ist. Krankhaft ist lediglich die Unfähigkeit, mit dem lustversprechenden Angebot umgehen zu können. So der Psychologe Alexander Mitscherlich. Manipulation und Manipulieren ist aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Methode. Da sitzt zwar nicht jemand irgendwo und sagt, wir machen das so oder so, sondern, und das kommen wir wieder zurück auf die Diskussion, die wir gestern Abend hatten, in den entscheidenden Stellen saßen bis vor einigen Jahren Leute, die alle ihre soziale und vor allem ideologische Bleiche bei den 68ern bekommen haben. Und die haben frei nach dem eigens für sich entwickelten Gesetz der Unterwanderung der Institutionen natürlich versucht, die Schlüsselindustrie in den Medien zu besetzen. Und das ist ihnen in weiten Teilen, gerade der elektronischen Medien, gelungen. Denn bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF wurde man nicht befördert, wenn man gute Leistungen gebracht hat, sondern wenn man das richtige Parteibuch hatte. So hat es wenigstens der frühere Verteidigungsminister Apel von der SPD gesagt. Und deshalb ist Manipulation, so schreibt es der große Brockhaus, der Versuch, spezifische Bedürfnislagen, Einstellungen, Motivationen durch neue Anreize, sozialen Konformationsdruck und durch Prestigesuggestion zu erzeugen. Und das ist genau ein Schlüsselwort, Prestigesuggestion. Ich sehe das, wenn man als junger Journalist nach Berlin kommt und möglicherweise eine ganz andere Meinung hat als das Heer der Journalisten in Berlin und zwei- oder dreimal seine eigene Meinung kundgetan hat und dann von den Journalisten, die schon lange in Berlin tätig sind, mit einem müden Lächeln abserviert wird, weil man eine Meinung hat, die dem allgemeinen Heer der Journalisten nicht entsprach, dann zieht man sich relativ schnell mit seiner eigenen Meinung zurück und aus Prestigegründen eignet man sich die andere Meinung, die Mehrheitsmeinung an. Das ist nichts als Manipulation. Ich rede nicht theoretisch, sondern ich habe Beispiele vor Augen und sehe das mit großer Sorge. Manipulation, die treibt ihr Spiel, ich habe vorhin schon mal angekündigt oder angedeutet, Manipulation treibt ihr Spiel mit der Angst. Nach dem gleichen Muster wie die Werbepsychologie, wenn ich das nicht habe, bin ich nicht in, wenn ich so nicht denke, bin ich nicht in, habe ich mich isoliert und werde nicht mehr wahrgenommen. Also Manipulation suggeriert geradezu ein Angstgefühl und mit diesem Angstgefühl will man etwas erreichen. Und Manipulation arbeitet mit dem Prinzip, Tatsachen zu verschleiern. Die Wahrheit ist niemals Inhalt einer Manipulation. Die Wahrheit ist niemals Inhalt einer Manipulation, sondern Tatsachenverschleierung ist Inhalt einer Manipulation. Manipulation, so kann man sagen, ist eigentlich eine Desinformation. Man arbeitet mit Schlagworten, man will Tendenzen erreichen, man will die allgemeine Meinung erreichen, man will frei nach einem Motto eine Massensuggestion erreichen, um den Menschen, um den Medienrezipienten zu erreichen. Und dabei kann es sogar passieren, dass Schlagworte verletzen, die Wahrheit verdrehen, aber das ist für die Manipulation uninteressant. Ja? Manipulation hat sogar das Ziel, Ziele zu verschleiern, damit es nicht auffällt. Das ist nämlich die klassische Arbeitsmethode der Ideologie. Nur so kann man seine Anhänger in den Bann ziehen. Das Gaukelspiel von Verblendung ist die Umarmung der Ahnungslosen. Das kennen wir aus dem Marxismus wunderbar. Und auch in anderen Ideologien wird das so gefahren. Wenn ich jetzt versuche, in einem ganz kurzen Beitrag das auch theologisch zu untermauern, dann stelle ich dabei fest, dass es hier ein Machtzentrum gibt für die Manipulation. Und dieses Machtzentrum sage ich, ist die Sünde. Die Macht der Manipulation hält den Menschen fest im Griff. Der Mensch lässt etwas mit sich machen und Menschen machen etwas mit Menschen. Das ist die Macht der öffentlichen Meinung, genauso wie die Macht des überfüllten Terminkalenders, des dauernd mithalten Wollens, des übertriebenen Leistungs- und Gewinnstrebens, der Geltungssucht, die Macht von Hetze, Stress und Sorge. Das beginnt möglicherweise erst mit einem relativ einfachen Spiel. Aber die Macht der Manipulation, das ist nicht nur jene offenkundige Steuerung, wie eine beispielsweise ekelerregende Kette, die im Ozean liegt und mich gefangen hält, weil ich da reingekommen bin beim Schwimmen. Das sind auch die goldenen Ketten, die dünnen Fäden, die uns umgarnen in unserer Gesellschaft. Und ich beschäftige mich für einen anderen Vortrag zurzeit gerade intensiv mit der neuen Weltreligion, die sich breit macht. Und diese Weltreligion ist das Geld. Die großen Kathedralen des Geldes in Frankfurt und in anderen Städten haben längst die Bedeutung der Kirchen abgelöst. Und das ist eine Manipulation. Deswegen sind wir eigentlich in den letzten Jahren in diese Krise geraten, in der wir uns jetzt befinden. Geld, noch mehr Geld, immer mehr Geld, denn das ist das Einzige, was angeblich uns Heil verspricht. Wir haben es in der Manipulation mit einem besetzten Menschen zu tun. Es ist eine riesengroße Hand, die uns gefangen hält. Das ist so, als würden wir ständig uns in einem Würgegriff befinden. Und aus Sicht des christlichen Glaubens ist der Mensch ein Besetzter. Er ist den Mächten ausgeliefert, die über ihn verfügen und die sein Leben bestimmen wollen. Modern gesagt, die sein Leben manipulieren wollen. Die auch unser Leben manipulieren wollen. Der eine oder andere unter uns kann vielleicht noch darüber lachen, aber wir leben nicht mehr im Mittelalter. Wir leben in einem Zeitalter, das angeblich aufgeklärt ist. Und trotzdem werden wir alle manipuliert. Deswegen sagte ich gestern, ich habe das mit meinem Vater als Schüler damals oft drüber diskutiert, weil mich die Zeit des Nationalsozialismus und das, was meine Eltern oder Großeltern getan haben oder das deutsche Volk im Geschichtsunterricht unheimlich beschäftigt hat. Wie konnte das passieren? Mein Vater hat sich nie gerechtfertigt, im Gegenteil, er hat mir nur auch versucht aufzuzeigen, wie das gelaufen ist. Und er sagt, jetzt guck doch mal in deinem Leben als Schüler, wo wirst du manipuliert und merkst es gar nicht. Natürlich haben wir nachher festgestellt, was dieser Adolf Hitler alles angerichtet hat, aber da war es teilweise zu spät. Und ich weiß aus der eigenen Familie, was es bedeutet hat, sich gegen Adolf Hitler zu stellen, gegen das Regime. Dann haben viele gesagt, dann ducken wir uns lieber oder tauchen ab, damit wir nicht tiefer noch in diesen Schlamassel reinkommen. Der Mensch ist besetzt, besetzt von einer Ideologie, er ist besetzt von einer Theologie, fragt sich nur, was es für eine ist. Und deshalb ist die Frage, und damit möchte ich schließen, wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Wir brauchen keine Theologie, wir brauchen keine Ideologie, wir brauchen keine noch so geartete, was weiß ich, Philosophie, sondern wir brauchen die Freiheit des Evangeliums. Und deshalb bin ich so froh, dass wir hier zusammen sind in dieser Gruppierung, dass wir uns darüber unterhalten können, welche Alternativen haben wir anzubieten. Und mein Ergebnis daraus ist, wir werden nicht frei durch irgendwelche Ideologien, sondern wir werden frei allein durch das Opfer. Durch das Opfer, das Jesus Christus für uns gebracht hat. Gottes Opfer. Gott hat das Liebste, was er hatte, das Wertvollste, das Teuerste, was er hatte, für dich und für mich gegeben. Und wenn wir uns an den binden, dass wenn wir uns an Jesus Christus ausrichten, von ihm bestimmen lassen, dann haben wir die Freiheit des Evangeliums verstanden. Denn die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist mein Bekenntnis, das ist meine Überzeugung. Und das ist auch meine Strategie, wenn ich das mal so sagen darf, immer wieder neu zu kämpfen gegen die Manipulation, der ich natürlich auch immer wieder auch erliege. Aber ich darf wissen, ich muss nicht in dieser Kette der Manipulation gefangen bleiben. Ich habe die Freiheit des Evangeliums, um da rauszukommen. Und diese Freiheit sollten wir nutzen. Und diese Freiheit sollten wir auch weitergeben. Der große Martin Luther, dessen Reformationsjubiläum heute sich wieder jährt. Heute ist der 31. Oktober. Und eigentlich müssten wir jetzt die Nationalhymne von uns Lutheranern singen. Ein feste Burg ist unser Gott. Aber möglicherweise kennen Sie die gar nicht oder Sie können sie nicht. Mit der Zielangabe Freiheit ist Luther ins Kloster gegangen. Er ist Mönch geworden. Und er hat gedacht, durch hochgesteckte Theologie, durch hochgesteckte religiöse Bindungen würde er die Wahrheit erreichen. Das Klosterleben hat ihm nicht geholfen. Freiheit durch das Selbstopfer war seine Parole. Und dann Luthers Entdeckung, der Mensch kann sich nicht selbst verwirklichen. Er wird nur frei durch das Opfer. Luther wurde in der Stunde zum Reformator, als er frei wurde. In Römer 8, Johannes 8, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr recht frei. Das Schlüsselwort in Luthers Reformationstheologie, wenn ich das mal so sagen darf. Und dieser Freiheit sollten wir nacheifern. Dieser Freiheit sollten wir uns hingeben, denn das ist die Freiheit, von der Jesus Christus spricht. Und wenn wir diese Freiheit in unserem Leben haben, wenn wir uns mit dieser Freiheit auseinandersetzen, wenn wir dieser Freiheit nachjagen, dann habe ich auch keine Angst vor einer Manipulation, die uns immer wieder erreichen will. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus